Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nerdhurt in der 13. Ausgabe und heute spreche ich mit Janni vom Pewduino-Projekt über seine Tätigkeiten im Bereich des Lasertags. Lasertag kennen wir vermutlich alle spätestens durch How I Met Your Mother, wo der Charakter Barney Stinson dieses Mal leidenschaftlich gern spielt. Jetzt ist das Pewduino-Projekt ein bisschen anders aufgebaut und dazu begrüße ich ganz herzlich den Janni, der uns da bestimmt einiges drüber erzählen kann. Hallo Janni.
Ja, hallo Christian.
Wie fing das denn an? Wie bist du überhaupt an das Thema Lasertag herangeführt worden?
Ja, das war vor knapp 3 Jahren muss es gewesen sein. Da waren wir mit ein paar Freundinnen in Holland im Taurus World. Und das ist so eine kleine Lasertag-Arena-Bowling-Bahn-Verschnitt. Und wir waren, glaube ich, zu 6 oder 7 und haben das dann einfach mal gespielt dort. Das war ein bisschen merkwürdig, weil teilweise, ich glaube, wir waren da, damals waren wir 24, 25 circa. Und das meiste Publikum war ein bisschen jünger. Das ging dann, glaube ich, so ab 14, 15 los. Ich glaube, die Zielgruppe ist relativ weit gestreut da bei denen. Also Lasertag, wir sind so Laser Arena, das ist im Grunde ein dunkler Raum oder es sind dunkle Räume, dunkle Gänge. Meist schwarz angemalt und man beschießt sich mit Infrarotstrahlen. Also man kennt das ja sicherlich von Paintball oder Gotcha, wie das auch heißt, oder dieses Airsoft, was du ja auch vor kurzem in deinem Blog hattest. Da ist es also Ziel der Sache, dass man den anderen von den Gegner trifft mit Kugeln oder mit Farbkugeln. Beim Lasertag ist es aber halt anders. Da beschießt man sich mit Infrarotstrahlen und darum muss man auch eine Sensorweste tragen, die dann in diese eingehenden Infrarotstrahlen registrieren und dann den Treffer auswerten. Und im Taurus World ist es zum Beispiel so, dass man diese Weste anzieht. Man hat eine kleine Handwaffe dabei, die ist dann verbunden mit einem Kabel an der Weste. Und man läuft durch das dunkle Labyrinth, was beleuchtet ist mit UV-Licht und fluoreszierenden Farben und unter anderem auch Stroboskop-Effekten. Und da läuft man rum und er schießt seine Gegner, sein anderes Team oder die gegnerischen Spieler, die dann kurz quasi nicht sterben und nicht raus müssen, sondern einfach nur deaktiviert werden. Nach, ich weiß nicht, 10 Sekunden oder sowas können die mit dem Spiel weitermachen. Ich fand's nett, also von der Idee her, es ist ein witziges Spielkonzept, dieses Laser Game. Aber ich fand es dadurch, dass auch viele Kinder da waren und die bunten Lichter, Stroboskop-Effekte und dieser etwas futuristische Stil, also wir haben es ja hier mit Laserwaffen zu tun, in Gänsefüßchen. Und dieser ganze Stil dieses Lasergames, immer sehr auf futuristisch, Aliens, Zukunftsthema gestrickt. Und das fand ich auch ein bisschen komisch. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen gerne seriöser gehabt. Aber das zum Beispiel war auch ein Grund, warum ich es vielleicht mal versucht habe, selbst zu machen, so ein Lasergame oder Lasertag-System.
Also das Ganze hatte dann schon eher mehr so den Disco-Aspekt. Also hatte nicht, wie du ja schon bei Paintball und Software bzw. Airsoft angesprochen hat, dass das ja teilweise schon ins Militärische hineingeht, da halt mehr so Kindergeburtstag von der Optik. Also nicht die Technik an sich, sondern die Art und Weise der Durchführung.
Nö, die Technik ist im Grunde über das Gleiche. Man hat halt diese Sensoren, man schießt mit Infrarotstrahlen, die werten die Strahlen aus, man hat einen Treffer oder halt nicht. Das System hier ist relativ neutral, aber halt die Surrounding, dieses Laser, die futuristische, war schon ein bisschen Kindergarten, fand ich schon. Aber das System hat mir gefallen und darum habe ich gedacht, so komm, probier's es mal selber. Vielleicht kann man es ja besser machen irgendwie, also auf irgendeine Art und Weise. Das ist so die Idee dahinter, warum ich dieses Pewduino-Projekt gestartet habe.
Und das ist jetzt schon einige Zeit her. Du hast ja zwischenzeitlich auch so ein bisschen auf Eis gelegt und jetzt wieder voll durchgestartet. Du benutzt für das ganze Projekt ein Open-Source-System namens Arduino.
Genau.
Wenn du mal kurz dazu was erklärst, was es damit auf sich hat.
Also diese Arduino-Plattform ist Open-Source. Das ist erstmal wichtig zu sagen. Es geht dabei, es ist eine Plattform, es handelt sich um Hardware und Software. Die Hardware ist ein kleiner Mikrocontroller, auf einer Platine mit USB-Anschluss, Stromanschluss und ja gut, dem eigentlich Mikrocontroller. Also es ist im Grunde ein kleiner Rechner, sage ich jetzt mal. Wobei Rechner schon übertrieben ist, weil wir nicht wirklich ein Betriebssystem da drauf haben. Und die Software dazu ist halt die Programmiersoftware, also mit der man den Programmcode schreiben kann. Und man schließt diese kleine Platine halt über einen USB-Anschluss an einen Rechner an und kann dann den geschriebenen Programmcode auf das Board übertragen. Und wenn man dann das Board vom USB-Anschluss abzieht und mit einer Stromquelle versieht, zum Beispiel 5-Volt-Batterie, 6 oder 7 Volt oder eine 9-Volt-Block-Batterie, dann führt dieser Arduino den Programmcode selbstständig aus, solange wie er halt gestoppt wird. Und das war jetzt quasi so meine Idee, dass ich es mal damit probiere, weil es A, für Einsteiger empfohlen wurde. Ich bin selber kein Programmierer oder Elektrotechniker, habe also quasi auf dem Gebiet relativ wenig Vorahnung gehabt, außer mal damals in der Schule gab es mal Unterricht zum Thema Elektrotechnik. Also man hat ein bisschen mit LEDs und Widerständen und Transistoren gebastelt, was aber sehr rudimentär war quasi. Und ja, ich dachte mir, ich probiere es einfach mal irgendwie, dieses Lasertag auf den Arduino zu kriegen. Irgendwie schien mir das als geeignete Plattform dafür zu sein, zumindest als Einsteiger.
Nun hast du erstmal angefangen und so quasi ganz ganz Anfänger und laienhaft erstmal so dein Hello World auf das Arduino gebracht.
Genau, richtig. Es gibt auch Bücher dazu. Also ich habe mir, bevor ich mich jetzt durch englische Seiten gequält habe ich mir ein Buch gekauft, was dann auch auf Deutsch war, wobei ich sagen muss, das Buch ist gut, also das hat auch so die ersten Experimente, eine LED zum Leuchten bringen zum Beispiel oder Töne erzeugen mit einem ganz normalen handelsüblichen Lautsprecher oder ja so Kleinigkeiten halt, Sensoren zum Beispiel, Temperatursensor, ein Helligkeitssensor, da werden so kleine Beispiele gemacht, zum Beispiel, wenn das Licht ausgeht im Raum, geht eine LED an, also so Kleinigkeiten halt.
Ja.
Die hat man halt im Buch ein bisschen mit ausprobiert, gearbeitet und ja, das Buch war relativ schnell durchgearbeitet, sage ich mal.
Und es hat dann gereicht, um dir so ein bisschen die Grundlagen des Ganzen zu vermitteln?
Ganz rudimentäre Grundlagen, was das Programmieren und die Programmiersprache anbelangt. Also die Programmiersprache ist, glaube ich, so ein bisschen C oder C++ müsste das sein, basierend, wobei man da auch irgendwie auf diese Arduino-Befehle zurückgreifen kann. Also es gibt da quasi auch schon vorgefertigte Funktionen, die speziell für diesen Arduino zugeschnitten sind. Und man hat halt Möglichkeiten, auf dem Arduino bestimmte, ich sag mal, Pins Daten auszugeben, also einen Pin an- und auszustellen. So schaltet man dann eine LED an und aus. Oder man kann Widerstand messen. Es gibt zum Beispiel Helligkeits- oder Widerstände, die über Licht gesteuert werden. Je heller, desto weniger Widerstand hat dann dieser Widerstand. Und somit lassen sich dann halt diese Lichtschaltungen bauen. Ja, und das Buch war also quasi für die grundlegenden das Basiswissen da. Und dann ging es aber weiter halt. Dann dachte ich mir so, okay, Lasertag hat aber nicht nur LEDs an- und ausschalten, es sind auch Sensoren auswerten oder ein Display mit Informationen füllen. Das ging dann schon wieder ein bisschen mehr in die Tiefe und darüber handelte das Buch dann nicht. Also musste ich zwangsweise auch dann englische Tutorials durcharbeiten und ausprobieren. Wobei ich muss sagen, das ging relativ gut. Also das Internet ist voll von Informationen, auch speziell zugeschnitten auf diese Arduino-Plattform, weil es nun mal eine sehr beliebte Plattform ist, da es, wie gesagt, einsteigerfreundlich ist. Auch viele, ja, weiß nicht, also man muss nicht mal ein Programmierer sein, um da irgendwie eine tolle Lichtanimation hinzukriegen oder sowas. Also es geht schon so, theoretisch kann man damit auch seinen Weihnachtsbaum irgendwie individuell beleuchten oder sowas. Also das klappt wunderbar damit.
Also bietet eine ganze Menge an bereits fertigen irgendwie Frameworks oder Libraries, die du irgendwie einbinden kannst?
Ja, Libraries sowieso. Also es gibt viele Libraries dafür, die man auf der Arduino-Webseite auch runterladen kann oder zumindest dort verlinkt sind. Aber auch schon so von Haus aus ist es eigentlich ein rundes Konzept so für Einsteiger vor allen Dingen. Also wie gesagt, wer sich damit auseinandersetzen möchte, kann ich es echt empfehlen. Also es ist echt eine einfache Plattform. Die Programmiersprache ist wirklich zu Beginn sehr einfach gehalten. Also man versteht das relativ schnell und gut. Sofern man natürlich schon ein bisschen Programmierkenntnisse hat in anderen Programmiersprachen, Also jetzt als kompletter Neueinsteiger, der gar keine Programmiererfahrung hat in irgendeiner Sprache, könnte es wiederum schwieriger werden. Ja, das auf jeden Fall.
Okay, also auf jeden Fall mit ein bisschen Grundlagenwissen kann man sich das Ganze schon relativ schnell zumindest in den Grundzügen aneignen, meinst du?
Genau, genau. Und wenn man erfahrener ist, was das Programmieren anbelangt, ist eigentlich Ende offen. Also da der Arduino, ich sag mal eine Zahl, 16 Megahertz müsste es sogar sein, 8 bis 16 Megahertz, gibt verschiedene Modelle vom Arduino. Mein erster Rechner hatte damals 200 Megahertz. Also irgendwie 8 Megahertz sind dann irgendwie schon verdammt schnell, wenn man nur so ganz rudimentären Programmcode hat.
Ja, gerade wenn es wirklich nur ums Senden von ein paar Signalen geht, wenn
ja,
man
ja,
das
genau.
mal ganz runterbrechen möchte.
Und nicht um ein Windows-Betriebssystem zu laufen zu lassen.
Ja, jetzt hast du schon angedeutet, es gibt halt durch unterschiedlichste Sensoren und Ansprachemöglichkeiten quasi die ideale Grundlage auch für das, was du vorhast.
Genau.
Das heißt, du hast dich dann vor einiger Zeit dazu entschieden, Arduino zu benutzen und hast dann losgelegt. Was waren denn dann so die ersten Schritte?
Ja, die ersten Schritte ist im Grunde, fange ich mal an, Infrarotsignal senden und Infrarotsignal auswerten.
Also wie bei der handelsüblichen Fernbedienung, Fernseher
genau.
An, Fernseher aus.
Genau. Es gibt ein sehr guter Infrarotbaustein, der auch in vielen infrarotempfangenen Geräten verbaut wird. Das sind kleine schwarze Kästchen, die sind speziell auf eine Infrarotwellenlänge eingestellt und empfangen zum Beispiel nur Infrarotsignale, die mit 38 Kilohertz gepulst sind. Also 38 Kilohertz gepulst bedeutet, dass die LED, also die Infrarot-LED, in 13 Mikrosekunden angeht und dann nach 13 Mikrosekunden wieder ausgeht. So, dass man quasi einen Blitzeffekt hat. Und dieser Blitzeffekt muss halt 13 Mikrosekunden lang dauern. Dann pulst das Licht mit 38 Kilohertz.
Okay.
Und das war erstmal so mein Schritt. Ich musste erstmal irgendwie diesen Infrarotempfänger ans Empfangen kriegen. Also erstmal war dann das Problem, will ich jetzt nicht mehr sagen. Also im Grunde ist es kein Problem mehr, aber die Infrarot auf 38 Kilohertz zu kriegen, also die Infrarot-LED. Und dann erst reagiert auch der Infrarotempfänger mit seinem Output. So. Das hilft im Grunde gegen Sonnenlicht, weil die Sonne ist nicht gepulst. Die Sonne hat eine konstante Infrarotquelle. Und dadurch, dass wir das Infrarotlicht pulsen, können wir die Sonne so ein bisschen ausblenden und ausfiltern aus dieser Geschichte. Weil es wäre blöd, wenn man nur bei Nacht etwas empfangen könnte und bei Tag nicht.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja, das war das Erste, womit ich angefangen habe, einfach ein Signal zu kriegen. Und dann habe ich im Internet ein bisschen gegoogelt und man findet viele Seiten. Zum Beispiel gibt es das amerikanische Laser. Die Amerikaner, die machen das alles ein bisschen ernsthafter. Also ich sagte eben, dass das Lasertag in den Arenen so ein bisschen kindisch ist. Aber die Amerikaner, die übertreiben es dann so ein bisschen. Die machen es dann sehr militärisch, also ähnlich wie die Airsoftler, die dann auch mit Camouflage ab in den Wald und Missionen ausführen müssen und so weiter. Die machen es dann halt auch, anstatt mit den Airsoft-Kugeln, machen die es halt mit dem Infrarotsignal. Und dort auf der Internetseite, das müsste lasertagparts.com sein, bin mir jetzt gerade aber nicht sicher, gibt es zum Beispiel Informationen mit was für ein Infrarotprotokoll die benutzen. Also wie übertragen die ihre Informationen und was ist in einem Infrarotschuss eigentlich für Informationen drin, was wichtig ist. Und diese Informationen, also ich habe mich da so ein bisschen an diesem Protokoll auch orientiert und habe das mal ausprobiert und das funktionierte dann irgendwann. Also das war natürlich auch ein Prozess. Und ja, irgendwann kam dann auch das Display dazu, dann hat man an den Arduino ein Display eingehängt und verknüpft und um sich dann nachher die Informationen aufs Display anzeigen zu lassen. Zum Beispiel, wer der Schütze war, also welche, ich sag einfach mal so, im Infrarotsignal sind mehrere Informationen verschlüsselt. Verschlüsselt ist auch das falsche Wort, kodiert. Zum einen, was für ein Team geschossen hat. Klar, wir spielen, also man kann mehrere Teams spielen. Es wird verschlüsselt oder kodiert, was für eine Spielernummer es war, der geschossen hat. Und der Schaden, den der Schuss gemacht hat. Das liegt daran, weil im Miletext oder bei diesem Miletext-System man auch verschiedene Waffen spielen kann. Und verschiedene Waffen machen verschiedenen Schaden. Und damit das quasi berechnet werden kann, wird auch im Schuss der erzeugte Schaden transferiert. Ja, und da habe ich mich einfach mal orientiert und erste Tests damit gemacht. Klappte bislang auch ganz gut. Als ich aber dann später auf kleine Hindernisse stoße, hat es ja eben schon angekündigt, ich hatte das ein bisschen auf Eis gelegt, das Projekt. Es lag daran, weil ich die Reichweite des Infrarotstrahls nicht weit genug gekriegt habe.
Das heißt, da kam nicht, wie vielleicht eventuell zuerst vermutet, die Software als Problematik ins Spiel, sondern schon direkt die Hardware.
Ja, irgendwo schon. Weil okay. Ich auch jetzt, wie ich auch zu Beginn sagte, kein Elektrotechniker war und mir auch immer alles anlesen musste im Internet, kam ich auch erstmal drauf, okay, die LED braucht mehr Licht, also mehr Strom, damit sie mehr Licht erzeugt. Dann hatte ich auch noch das Licht wird auch gebündelt. Die LED wird nicht einfach so in die Welt gehalten. Der Strahl wäre einfach zu breit. Man muss die LED bündeln mit einer Linse. Und da hatte ich zum Test auch erstmal eine kleine Linse genommen mit einem Durchmesser von 25 mm, müsste das gewesen sein. Und diese Linse hatte eine relativ kurze Brennweite von, ich glaube, weiß nicht, 50 oder 70 Millimetern. Und je kürzer die Brennweite, desto weniger wird das Licht gebündelt. Also irgendwie so verhält sich das jedenfalls. Und das Problem war, dass ich irgendwie so nach 40 Metern war bei mir dann schon Schluss. Konnte ich meinen Empfänger nicht mehr mit dem Infrarotsignal, da reicht das Signal nicht so weit. Ich musste mir natürlich auch zwei Arduinos kaufen, also einmal den sendenden Arduino und dann den empfangenden Arduino. Und
da war dann irgendwann Schluss.
Da war dann irgendwann Schluss, genau. Und da war ich sehr demotiviert und ich kam nicht auf die Lösung und habe das Projekt auf Eis gelegt. Aber irgendwie, jetzt 3 Jahre später, habe ich es nochmal probiert, weil irgendwie habe ich immer noch dran gedacht, an dieses Projekt und wie doch witzig oder spaßig es wäre, wenn man das nach seinen eigenen Regeln gestalten kann, dieses Spiel. Da ich eigentlich dieses Kinderspiel nicht so bevorzuge, aber auch dieses militärische Spiel, dieses sehr ernst genommene Spiel nicht so ganz mag. Also ich hätte persönlich lieber so ein Mittelding zwischen diesem Ernsten und diesem Spielerischen. Man kann das irgendwie vergleichen, glaube ich, mit ja, dieses Spielerische wäre so ein bisschen Super Mario Kart 64 und dieses Ernste, diese Militärsimulation wäre so diese Formel 1 Rennsimulation dagegen.
Ja.
Und ich hätte, glaube ich, mehr so Need for Speed, irgendwie so ein Zwischending halt dazwischen und das probiere ich zu machen. Also das probiere ich jetzt aus.
Und das heißt, du bist jetzt nicht mehr ganz so demotiviert, weil du jetzt nach ein paar Jahren dann doch mal deinen Erfolg hattest und ein bisschen mehr Reichweite als 40 Meter hingekriegt hast.
Ja, genau. Ich habe es dann nochmal angefasst. Ich habe noch eine neue Linse bestellt, die 50 Millimeter Durchmesser hatten und auch eine höhere Brennweite von 125 Millimetern. Und dadurch kriege ich den Strahl A etwas mehr konzentriert. Also theoretisch soll der Strahl jetzt parallelisiert sein, also quasi auf der ganzen Entfernung nicht ausfächern. Ist aber nur in der Theorie so. In der Praxis ist natürlich Quatsch. Da fächert der Strahl natürlich ein bisschen aus. Ich meine, ich habe es jetzt noch nicht prüfen können, weil man es am besten mit einer Nachtsichtkamera prüft, wegen dem Infrarotlicht. Ich weiß nicht genau, wie breit er fächert. Aber ich vermute mal, so auf 100 Metern müsste der Radius dann so 1 bis 2 Meter groß sein. Zielen ist aber dennoch herausfordernd, sage ich jetzt mal. Dass man den Sensor auch letztendlich trifft. Auf jeden Fall habe ich dadurch schon mal die Reichweite erheblich erhöhen können. Dann habe ich an der Elektronik noch ein bisschen gebastelt. Die LED, ich habe mir neue Widerstände, ich habe neue Bauteile gekauft. Ich habe mir auch eine neue LED gekauft, um es auszuprobieren, wobei die neue LED nicht den Erfolg brachte. Meine aktuelle LED war schon in Ordnung. Auf jeden Fall kam ich dann so auf 208 Meter, wobei man da sagen muss, es war im Dunkeln, also es war dann schon ja, fast Nacht. Und 208 Meter sind auf jeden Fall ausreichend. Mein Ziel, was ich mir damals gesteckt hatte, war so 100, 120 Metern. Und die werde ich auf jeden Fall erreicht haben mit dem jetzigen System, mit meinem jetzigen Aufbau.
Das klingt ja schon mal vielversprechend. Ich meine, 208 Meter, das ist ja schon Scharfschützengewehr dann.
Das wäre auf jeden Fall schon irgendwo, geht das in die Richtung, weil das schon extrem weit ist. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht nicht so weit, aber wenn man die erstmal laufen muss zum Ziel, dann dauert das schon ein bisschen. Also es ist schon beeindruckend gewesen. Denn auch jetzt als Vergleich wieder, wenn ich jetzt Gotcha nehme oder beziehungsweise Paintball oder Airsoft, ich glaube, so weit schießen die Kugeln nicht da. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, aber ich meine nicht.
Das ist keine Ahnung.
Also ja, kann ich es auch nicht bewerten. Falls ich jetzt da falsch liege, dann korrigiert mich bitte, aber ich glaube nicht. Und ja, das macht so ein bisschen Scharfschützengefühl, könnte da aufkommen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich noch im Test bin. Also ich habe noch keine Waffe gebastelt daraus. Das ist alles nur Plastikrohre und Plastikkästchen bei mir. Aber 208 Meter ist eine Hausnummer. Und vielleicht kann man es sogar noch erweitern. Ich habe im Internet gelesen, da hat einer wohl 350 Meter geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie. Das verraten die dann auch irgendwie nicht so ganz.
Wenn es überhaupt stimmt.
Wenn es überhaupt stimmt, das sind also Foreneinträge. Aber 208 Meter, das reicht mir auf jeden Fall schon mal, ja.
Okay, das heißt, du hast jetzt, was das angeht, schon mal so ein bisschen die Grundlage geschaffen. Das Signal über eine gewisse Strecke, die nicht gerade klein ist, von A nach B kommt. Und wie geht's jetzt nun weiter?
Also, nachdem diese ganze Optikgeschichte funktioniert, will ich noch diese zuvor angesprochene Frequenz, also 38 Kilohertz Frequenz, auslagern auf einen externen Chip, also ein kleiner IC, der dann sich darum kümmert, weil zurzeit ist es so, dass der Mikrocontroller damit belastet ist, dieses doch schnelle Blitzen zu erzeugen. Das will ich jetzt demnächst auslagern auf einen, ich sag mal, LED-Treiber, der sich quasi nur darum kümmert, um dieses LED-Blitzen zu erzeugen. Dann kann ich den Arduino ein bisschen auslasten. Das ist aber jetzt nur so, ich sag mal, das hat nur so kosmetische Gründe. Wobei ich vermute, da vielleicht später auch Probleme in der Programmierung zu kommen, wenn der Arduino so belastet ist, in Anführungszeichen. Also ich will ihn ein bisschen entlasten, damit mir nachher sowas nicht passiert. Dann geht es in der Hinsicht weiter, dass ich ja so eine Art Menüstruktur noch programmieren werde. Ich bastel auch noch an dem Infrarotprotokoll. Also ich habe ja bislang als großes Vorbild, sage ich mal, das Miles-Tag-Protokoll verwendet. Aber das werde ich wohl abwandeln. Also ich werde da nicht ganz kompatibel bleiben, weil die ist, wie gesagt, ein bisschen zu ernst nehmen. Also so ein paar Fun-Elemente nicht so eingebaut haben. Zum Beispiel, ich denke jetzt einfach mal an Power-Ups zum Beispiel, dass man vielleicht für einen kurzen Moment doppelten Schaden machen kann, wie man es auch irgendwie aus Computerspielen kennt. Oder eine Armor einbauen kann, dass nicht sofort die HP oder die Health Points angegriffen werden.
So der quasi und, der Stern von Super Mario Brothers, der einen ja, genau durch sowas. Die Gegner durchrennen lässt.
Ja, genau, irgendwo, dass man Power-Ups bekommt halt. Ja. Also, dass man dann noch so ein bisschen ein Fun-Element hat. Wobei man muss auch dazu sagen, also das System soll flexibel bleiben. Wer das haben möchte, kann es konfigurieren, dass es hat. Wer es nicht möchte, lässt es einfach deaktiviert die Funktion einfach. Und kann dann das Spiel so einstellen, als wäre es eine realistische Kriegssimulation.
Das ist ein gutes Stichwort, weil wir reden ja jetzt eigentlich beim Pewduino-Projekt nicht von fertigen Sachen, die du nachher irgendwie verkaufen willst, sondern es ist, wie soll ich sagen?
Es soll Open Source werden, das heißt, jeder genau. soll ein Do-it-yourself-System werden. Jeder, der es nachbauen möchte, kann sich Bauanleitung auf der Internetseite Pewduino.org dann herunterladen in Zukunft. Bauanleitung, Bauteillisten, was muss er denn überhaupt einkaufen, damit er das alles bauen kann? Also quasi sowas wie die Lego-Steine zusammenkaufen. Und dann muss er halt selber löten und selber ja, basteln, damit das funktioniert. Er kann sich selber eine Waffe aussuchen, wo er das ganze System reinbauen möchte. Die Waffe kann realistisch aussehen, wie so eine Airsoft-Waffe, so eine Replika. Oder er kann sich eine, weiß nicht, eine Alien-Zukunfts-Laserwaffe basteln. Also da ist jeder dann frei. Also ich will nur die Anleitung dazu geben und den Quelltext dazu zur Verfügung stellen. Und wie die Leute es nachher spielen, ist deren Sache.
Das heißt, kann ich mir das dann nachher eventuell auch so vorstellen, wenn ich mir jetzt also quasi von der Hardware-Seite die Mühe gemacht habe, deine Bauanleitungen zu befolgen, alles einzukaufen und das alles zusammenzulöten und ich habe jetzt hier meine gigantische Mega-Blaster-Alien-Wegschießkanone zusammengezimmert und jetzt möchte ich halt quasi nur noch richtig spielen mit anderen zusammen. Jetzt hat sich jeder da so eine Waffe gebastelt und wir haben alle lustige Westen an mit Empfängern, jetzt mal als
Genau.
Beispiel. Dann gibt es vielleicht eine Software, wo ich mir zusammenklicke, ich möchte jetzt die Variante mit Power-Ups und 60 Minuten Laufzeit pro Runde und zwei Teams à 8 Leuten und dann sage ich übertragen und alles wird auf die jeweiligen Hardware-Gegenstände übertragen.
Genau, also das ist schon vom Prinzip her richtig. Wobei, ob Software oder ich kann mir auch überlegen, eine Hardware-Box zu machen, weil man möchte ja vielleicht das auch dann, man möchte vielleicht nach draußen gehen in den Wald und da hat man nicht mal Lust, einen Laptop mitzunehmen. Darum kann ich mir auch vorstellen, quasi eine kleine, ich sag mal, eine Administrationsbox zu basteln. Man stellt in der Box erstmal das ganze Spiel ein, zum Beispiel wie viel HP der Spieler hat. Ich sag mal, im Standardfall ist es 100%, also 100 HP. Wie viel Munition man mitnehmen darf, kann eingestellt werden. Wie lange die Spielzeit dauert. Möchte man jetzt eine Stunde spielen, weil man einen Auftrag simuliert, wie einen Verletzten retten, haben wir jetzt schon beim Airsoft gehört. Oder möchte ich nur kleine, kurze Runden, die so 10, 15 Minuten dauern. Das kann man also quasi vorher in der Box einstellen. Und das wird dann quasi auch per Infrarot an die Mitspieler übertragen. Dann müssen die Mitspieler nur noch für sich selber an der Waffe dann das Team wählen. Ich bin jetzt in Team Rot oder ich bin in Team Blau oder Team Gelb oder Team Grün. Und jeder Spieler muss sich seine eigene Teamnummer zuweisen. Das ist natürlich ein bisschen Absprache untereinander erforderlich, weil theoretisch kann es dann auch zweimal den Spieler zwei geben, zum Beispiel. Wobei das, ich sag mal, in zukünftigen Versionen vielleicht ausgemerzt wird. Aber jetzt für die erste Version, um es erstmal einfach nur spielbar zu machen, habe ich mir das einfach so mal ausgedacht, weil man es ja zu Beginn wahrscheinlich eh nur in kleinen Runden spielen wird, also 4, 5, 6 Leute. Da ist es dann noch überschaubar. Theoretisch nach dem Protokoll, so wie ich es mir zurzeit überlege, kann in einem Team bis zu 127 Spieler drin stecken und das wäre jetzt alles ein bisschen kompliziert mit der ganzen Administration. Da müssen andere Wege her.
Also der Fantasie sind da erstmal keine Grenzen gesetzt, also auch nachher in der Konfiguration des Spiels selber. Also dieses Spiel ist im Sinne von das, was ich nachher auch wirklich auf die Fläche bringe, sage ich mal. Wie ist denn der aktuelle Stand? Also du arbeitest noch nicht mit Replikawaffen oder ähnlichem.
Nee, genau. Ich habe jetzt bislang alles nur mit im Baumarkt Sanitärrohren. Sanitärrohre eignen sich sehr gut, um Linsensysteme zu bauen.
Ja.
Die Linse ist 50 mm, hat den 50 mm Durchmesser. Die Sanitärrohre sind auch passend 50 mm Durchmesser. Man kann sich halt mit diesen, weiß nicht, im Baumarkt diese Muffen und Adapterstücke sich so eine Linsenkappe bauen, mit der man dann die Linse auch auf das Rohr befestigen, also im Rohr befestigen kann. Die LED wird das ist eine Endverschlusskappe für so ein Sanitärrohr, dann wird die LED mittig zentriert durchgesteckt durch ein Loch, was man reinbohrt. 5 mm hat die LED im Durchmesser, also nimmt man auch einen 5 mm Bohrer. Und dann sitzt die LED eigentlich relativ gut zentriert in diesem Rohr und der Linse. Und fokussieren tut man das ganze System dann im Grunde durchs Einstellen des Abstandes von LED zur Linse. Also je näher und je weiter man wegkommt, desto irgendwann muss die LED halt im Brennpunkt liegen. Und wenn sie im Brennpunkt liegt, dann hat sie die optimale Schärfe. Oder der Strahl die optimale Schärfe. Und das kann man am besten noch überprüfen, indem man, wie gesagt, so eine Videokamera hat mit Nightshot-Funktion. Also denn die meisten Kameras haben, also die Kameras, die keine Nachtsichtfunktion haben, haben vor dem Bildsensor eine Infrarotsperre. Und darum kann man das Infrarotlicht dann nicht so gut erkennen. Also es, die eignen sich eigentlich nicht. Also es muss schon so eine, zum Beispiel die Sony Handycams, die haben nein, schon eine Shutter-Funktion. Die eignen sich, um den Strahl zu fokussieren. Auf die Idee bin ich auch erst gekommen, als ich dann im Grunde YouTube durchstöbert habe nach diesen Selbstbau-Lasertag-Projekten. Da hat man dann so quasi diese Ideen her. Um deine Frage noch zu beantworten, mein aktueller Stand ist so, ich habe ein Infrarot-Protokoll, also ich kann Team-ID, Player-ID und den Schaden übermitteln. Der Sensor reagiert auch dementsprechend drauf. Ich habe auch schon das Display angeschlossen. Ich habe eine kleine, ja, ich sag mal, Oberfläche, die allerdings noch nicht konfigurierbar ist. Also das sind alles noch, ich habe meine To-Do-Liste ist noch sehr, sehr lange. Also es ist noch, noch geht es noch bei weitem nicht so schnell. Es muss alles noch konfigurierbar werden und ja, auch diese Konfigurationseinheit muss noch komplett erstellt werden, mit dem man ein Spiel programmieren kann. Für die allererste Version würde ich aber Waffen nehmen, die auf ein Standardspiel-Konfiguration zurückgreifen. Ich sag mal, 100% HP, 20 Kugeln pro Magazin, man nimmt 10 Magazine mit und das Spiel läuft 15 Minuten. Also so, ne, ganz, ganz, ganz einfach und es ist als Standardvariable komplett eingesetzt, die man noch nicht konfigurieren kann. Erst danach soll es dann mit der Konfiguration weitergehen und immer wieder mehr Sachen hinzukommen. Aber ich wäre erstmal froh, wenn das erstmal spielbar wird. Das wäre schon mal eine Hausnummer.
Jetzt sagtest du, das Ganze wird Open Source werden. Wann? Also brauchst du jetzt aktuell gerade schon Hilfe und möchtest über deine Seite, deinen Blog oder die Projektseite an sich irgendwie schon Hilfe generieren bekommen? Oder wie ist der weitere Plan? Möchtest du erstmal noch alles alleine machen?
Also Hilfe wäre auf jeden Fall ist nie verkehrt. Alleine schon als Beratung, Unterstützung fände ich Hilfe wunderbar, weil wie gesagt, ich kein Programmierer und kein Elektrotechniker bin. Aber irgendwie kriege ich es dann doch immer hin. Also man muss ja sagen, irgendwie funktioniert es letztendlich, auch wenn mein Quellcode vielleicht nicht der beste ist. Aber man lernt ja da irgendwie daraus und kann es dann wieder verbessern. Also mein jetziger Stand zum Beispiel, den ich jetzt wieder nach meiner, ich sag mal, langen Pause von circa 2,5 Jahren hatte. Mein jetziger Quellcode, wenn ich mir den angucke, würde ich auch sagen, da kann man wieder einiges verbessern. Ich würde ihn auch, glaube ich, nochmal umschreiben wollen. Aber ja, wenn es Programmierer da draußen gibt, die den Arduino kennen oder sich damit versuchen wollen, habe ich nichts dagegen. Am besten sogar Leute aus der Umgebung. Ich sag mal, mit Gladbach, Nordrhein-Westfalen. Denn Programmierer müssten ja auch so eine sollten ja zumindest die Hardware auch haben und irgendwie diese ganze Elektronik bei sich dann haben, damit sie es auch ausprobieren können, weil einfach nur Programmieren reicht ja nicht. Man muss es ja auch irgendwie auf die Hardware kopieren.
Das heißt, wer sich dafür interessiert, dich zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, sich bei dir zu melden
Ja, auf
über
jeden
den
Fall.
Blog
Auf
und ähnliches.
jeden Fall. Ja, genau. Genau, von daher, ich probiere es alleine, aber wenn es per Zufall jemanden gibt, der mit einsteigen möchte, hätte ich da gar kein Problem. Da jemand auch mit reinzulassen in das Projekt. Wann es Open Source wird, ja, um deine Frage zu beantworten, ich würde mal sagen, sobald es was Spielbares gibt, also sobald es die erste Version, die man, wie ich schon sagte, der Grundkonfiguration gibt, ich glaube, dann wäre das der richtige Zeitpunkt, um den Quellcode zu veröffentlichen.
Wie sehen deine langfristigen Pläne aus?
Ja, also man kann sich ja, da das System alles digital und irgendwie ja, es ist im Grunde ein kleiner Rechner, der da arbeitet, da kann man sich sehr viel vorstellen. Also witzig wäre natürlich auch, wenn der Arduino mit Funkverbindungen kommunizieren könnte, später mal. Also dass man, oder auch GPS-Positionen der einzelnen Spieler erfassen, das wäre auch was sehr Witziges. Und das dann per Funk an einen zentralen Server zu schicken, wo man dann auf einer Karte sehen kann, wo sich die Spieler auf dem Feld befinden, das wäre schon, ich glaube, das wäre schon das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Ja, vor allen Dingen würde man als Schütze, sage ich jetzt mal, man schießt ja auf einen Spieler, der sich irgendwo im Gebüsch oder im Wald oder hinter einem Baum versteckt. Und man bekommt als einziges Feedback die leuchtenden Sensoren also die leuchtenden Empfangssensoren, die er am Körper trägt. Meistens haben wir das jetzt am Kopf angesiedelt, also man trägt quasi eine Mütze mit Sensoren. Und da leuchten dann diese Sensoren per LED halt auf. Und so bekommt man ein Feedback. Aber witzig wäre es, glaube ich, auch, wenn man direkt nach dem Schuss das Feedback am Gerät sehen kann, ob man getroffen hat und wie viel Schaden man gemacht hat. Ob der Spieler dabei gestorben ist oder nicht. Also gestorben in Anführungsstrichen, wir killen ja keinen.
Also du lässt auf jeden Fall auch Möglichkeiten, das Ganze halt wieder auch insofern anzupassen, dass man auch über Geräusche oder Lichteffekte drüber nachdenken kann. Also wer möchte, kann da auch irgendwie dann später vielleicht dann die großen Boxen dran koppeln, um dann halt wieder so klassische Counter-Strike-Monster-Kill-Geräusche durch den Wald hämmern zu lassen.
Ja, also ich sag mal, da ich zu Beginn sagte, oder dass ich das sehr flexibel halten möchte, wie man spielen möchte, sprich, ob man es ernst oder kindisch spielen möchte, sodass es vielleicht auch für einen Kindergeburtstag geeignet wäre, in Anführungsstrichen, kann ich mir auch vorstellen, dass man verschiedene Soundsets macht. Also Sound ist natürlich auch ein wichtiges Element, denn der Schütze soll ja auch irgendwo gehört werden. Das wäre sonst blöd, wenn man nicht wirklich hört, aus welcher Richtung vielleicht der Schuss kommt. Also ich habe da schon zwar mit einem kleinen Soundmodul experimentiert. Da gibt es so vorgefertigte kleine Platinchen. Da kommt dann so eine SD-Karte rein, eine handelsübliche Micro-SD-Karte. Auf der SD-Karte sind halt die Tondateien drauf, die man sich vorher am Rechner darauf speichern kann. Und dann kann man per Arduino Töne erzeugen, also diese Sounddateien abspielen. Da habe ich schon kleine Experimente mit gemacht. Das funktioniert auch ganz gut. Also dieser Chip ist sehr auch einfach zu programmieren. Also da braucht man auch, wie ich schon sagte, man braucht nicht viel Programmierkenntnisse, um dann so einen Ton dann zu erzeugen, also so eine Sounddatei abzuspielen, weil es dann auch dann dafür fertige Bibliotheken gibt, die man sich einfach nur noch bedient. Und Töne sind auf jeden Fall ein Ding, was auch von der Liste relativ weit vorne sogar steht, weil ich es schon ausprobiert habe. Später halt diese Funkverbindungen oder GPS-Verbindungen. Auch ein Vorteil von einer Funkverbindung, wenn alle Geräte miteinander verbunden sind mit einer Datenverbindung, wäre zum Beispiel, man könnte das Spiel global pausieren. Zurzeit ist es, oder so wie es jetzt gerade ist, ist es so, die Rundenzeit läuft runter, bei allen gleichzeitig, weil der Start quasi vom Spielleiter gegeben worden ist, per Infrarotsignal. Aber später kann man es nicht mehr pausieren, weil die Spiele sind dann alle im Feld verteilt, ja, in der Prärie. Und pausieren ist dann nicht mehr möglich. Wenn die Geräte alle per Funk verbunden sind, wäre natürlich so ein globales Pausieren möglich.
Das heißt, wir reden dann schon davon, dass so diese kleine Kiste, die du vorhin mal angesprochen hast, die man die als ausgelagerter Rechner eventuell irgendwie gelten könnte, schon eine ganz schöne Machtposition im Spiel aufnehmen kann.
Genau, also ich sag mal, das wäre dann so die Spielleiterposition. Dann ganz viel später, habe ich ja so gesagt, GPS-Positionen und eine Karte generieren. Also dann könnte man quasi auch auf einem Laptop mit einer Software angebunden dann die GPS-Daten der einzelnen Spieler auswerten und vielleicht auf eine Karte darstellen. Also möglich, technisch möglich ist das alles. Problem, da habe ich jetzt noch gar keine Ahnung, wie man es programmieren muss. Aber ich habe da sowieso keine Ahnung von, ich probiere mich ja sowieso durch.
Aber du glaubst, du bist auf einem guten Weg und mit ein bisschen Hilfe wird es wahrscheinlich noch besser werden in Zukunft.
Ja, mit Hilfe klappt es wahrscheinlich sehr viel besser, aber diese erste spielbare Version, die kriege ich auf jeden Fall hin. Das denke ich schon.
Dann bin ich gespannt, wie es in Zukunft weiterläuft. Also ich hatte mir eigentlich gedacht, dass wir in regelmäßigen Abständen einfach mal schauen, wie es läuft und in ein paar Wochen gerne noch mal miteinander sprechen, um zu schauen, wie dann der aktuelle Stand ist und ob auch dieses Gespräch was gebracht hat und vielleicht die Versionssprünge doch schneller gehen als vielleicht gedacht. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir das machen könnten.
Ja, klar, das können wir machen, natürlich.
Dann würde ich dir für den Moment erstmal für das Gespräch danken und wünsche dir noch viel Erfolg und fleißige Mitstreiter. Und
Mitstreiter, ich bin mit dem Arduino und dem LaserTag-Projekt auch nicht der einzige im Internet. Also es gibt da auch noch weitere Experimente von anderen Leuten, die das da probieren. Also ich versuche auch da mal Kontakte zu knüpfen, um da auch einen Erfahrungsausschuss hinzukriegen. Also von daher, ich bin am Ball.
Das finde ich gut. Und dann bin ich gespannt, was du uns in einigen Wochen erzählen kannst, wie dann der aktuelle Stand ist. Und ja. Bis dahin weiterhin viel Erfolg und euch danke ich für eure Aufmerksamkeit.